ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und mit mir im Studio heute Konstantin Schreiber mit den Nachrichten und Julia Büchler hat nachher den Sport.
Guten Abend.
Hallo. Es ist ein Thema, das uns alle angeht, früher oder später. Und es wird später keiner sagen können, das hätte man nicht ahnen können, dass es solche Probleme geben würde. Denn kaum ein Bereich wird einen wachsenden Fachkräftemangel stärker zu spüren bekommen als der Pflegebereich. Es ist ja vielerorts jetzt schon Not zu spüren, weil immer mehr ältere Menschen hierzulande pflegebedürftig werden in unserer alternden Gesellschaft. Die Politik nimmt sich zwar vor, wichtige Weichen zu stellen, auch der Gesundheitsminister will demnächst Vorschläge machen, aber wird da nur der Notruf gedrückt oder auch wirklich ein langfristiger Plan entwickelt? Demian von Osten.
Alltag einer Pflegerin. Nicole Klonczynski hat maximal 25 Minuten für diese ältere Dame. Medikamente geben, Haare waschen, föhnen, kämmen, etwas miteinander reden. Pflege im Minutentakt. Den Pflegebericht schreibt Klonczynski nebenbei auf dem Handy. Dann muss sie sofort weiter.
Dem Patienten sollte man das auch nicht anmerken lassen, dass man irgendwie gestresst ist. Der kann nichts dafür.
Der Personalmangel in der Pflege ist gravierend. Beispiel Baden-Württemberg. Ein neu gebautes Heim schließt wieder aus Personalmangel. Oder Berlin. Ein Pfleger wählt vergangene Woche den Notruf, weil kein Pflegepersonal mehr da ist. In den nächsten 10 Jahren dürften in Deutschland 90.000 Pflegekräfte fehlen. In 20 Jahren schon 200.000, hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet.
Die demografische Entwicklung führt dazu, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen deutlich ansteigen wird. Gleichzeitig nimmt der Hauptbestandteil der Pflege heute noch, nämlich die Pflege zu Hause durch Angehörige, durch die gesellschaftlichen Veränderungen ab.
Im ARD-Bericht aus Berlin wirbt der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann für eine verbesserte Pflegeversicherung. Sie sollte alle Pflegepersonalkosten abdecken. Laumann schätzt die Mehrkosten auf 10 Milliarden Euro pro Jahr.
Ich wäre sehr froh, wenn wir mal nicht so viel über die Finanzierung reden würde, sondern mehr darüber reden würde, wo kommen die Menschen her und wie kriegen wir das hin, dass wir Pflege gewährleisten? Wie können wir die familiäre Pflege stabilisieren durch eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf?
Im Mai will auch die Regierungskoalition dazu Vorschläge machen. Doch die Ideen gehen weit auseinander. Die FDP setzt auf mehr Kapitaldeckung. Die SPD will Pflege und Sozialversicherung zusammenführen. Pflegerin Nicole Klonczynski wünscht sich, dass sich mehr Menschen für den Pflegeberuf entscheiden. Dafür müsse ihr Job besser bezahlt werden, sagt sie, und mehr gesellschaftliche Anerkennung erfahren.
Auch an diesem Wochenende gab es in Israel wieder Demonstrationen, die von Regierungschef Netanyahu forderten, mehr zu tun, um die noch in Gefangenschaft verbliebenen Geiseln aus der Hand der Terrororganisation Hamas zu befreien. Und tatsächlich kam von Außenminister Katz das Angebot, den seit Wochen erwarteten Militäreinsatz auf die letzte große Hamas-Bastion Rafah zu verschieben, sollte ein Geiseldeal zustande kommen. Auch US-Präsident Biden telefonierte heute mit Netanyahu hierzu. Christian Limpert in Tel Aviv. Wie berechtigt ist eine vorsichtige Hoffnung im Ring um die Geiselbefreiung und eine Feuerpause im Gazastreifen?
Zumindest war der Druck, dass es eben zu einer Lösung, zu einer Einigung kommt, lange nicht mehr so groß. Zum einen durch Israel selbst. Wir haben es gesehen, die gesagt haben, wenn man eben eine Einigung hinbekommt, dann könne man eine Operation in Rafah verschieben. Gleichzeitig aber auch der internationale Druck. Ägypten hat einen Vorschlag vorgelegt, wonach beide Parteien von ihren Maximalforderungen abweichen sollten. Also die Hamas müsste zunächst erstmal eben nicht alle Geiseln freilassen und Israel müsste nicht sofort mit allen Truppen aus dem Gazastreifen abziehen. Dennoch bleiben viele Hürden. Die erste und nächste Hürde gleich morgen, wenn nämlich die Hamas in Ägypten über diesen Vorschlag berät.
Und wie wird die Aussicht auf einen Deal denn innenpolitisch gesehen in Israel?
Hier stehen sich zunehmend unversöhnlich zwei Lager gegenüber. Zum einen die in Teilen rechtsextremen Koalitionspartner Netanyahus in der Regierungskoalition, die heute gesagt haben, wenn Israel diesen Vorschlag Ägyptens annimmt und eine Militäroperation in Rafah verschiebt, dann ist die Regierungskoalition am Ende. Zum anderen gibt es aber auch das Kriegskabinett und Stimmen wie die von Benny Gantz, die gesagt haben oder die heute sagen, ganz klar müssen erst die Geiseln befreit werden, auch wenn man das Kriegsziel dann nicht sofort erreicht, nämlich die Hamas das zu besiegen. Und Benny Gantz hat heute ganz klar gesagt, wenn Minister nun einer Einigung, einem ägyptischen Vorschlag sich entgegenstellen, dann haben sie ihr Recht zu regieren hier in Israel verwirkt.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv.
Gerne.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Konstantin, mit dir.
In den USA hat die Polizei mehrere pro-palästinensische Protestcamps aufgelöst. Geräumt wurden unter anderem ein Zeltlager an der Northeastern University in Boston. Mehr als 100 Menschen wurden dort festgenommen. Auch an Hochschulen in Arizona und Indiana gab es Polizeieinsätze. An vielen US-Universitäten wird seit Tagen gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen, aber auch gegen die US-Unterstützung für Israel protestiert. Dabei kam es wiederholt zu antisemitischen Vorfällen. Die FDP hat in Berlin ihren zweitägigen Bundesparteitag beendet. In seiner Abschlussrede rief Generalsekretär Cezaray dazu auf, Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Gestern Abend hatten die Delegierten einen Leitantrag des Vorstands beschlossen, in dem eine Wende in der Wirtschaftspolitik gefordert wird. Ein Antrag zum Wiedereinstieg in die Atomkraft wurde heute mit knapper Mehrheit abgelehnt. In Kenia und anderen ostafrikanischen Staaten kämpfen die Menschen mit den Folgen schwerer Regenfälle. Die Zahl der Toten steigt. Zehntausende haben bereits ihr Zuhause verloren. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Nairobi. Im benachbarten Tansania starben seit Mitte März mehr als 150 Menschen durch Fluten und Erdrutsche. In Burundi sind mehr als 90.000 Menschen auf der Flucht. Zurückgeführt wird das Extremwetter auf das Klimaphänomen El Niño.
Die Wahrheit, die derzeit hierzulande im Wein liegt, die ist für viele Winzerinnen und Winzer zum Heulen. Denn die Nachtfröste der letzten Tage haben mancherorts große Schäden angerichtet. Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass der April nachts nochmal sehr kalt sein kann, aber weil es davor schon so frühlingshaft warm war, waren die Triebe an den Reben schon ordentlich gewachsen. Das bringt der ohnehin angeknacksten Branche in Deutschland zusätzliche Probleme. Und die kann man sich auch nicht mehr schön trinken. Juri Sonnenholzner.
So. Hier oben auf der Burgrübe ist sehr viel erfroren, da kommt nichts.
Der Frost hat zugeschlagen.
Aber das Auge könnte noch kommen. Da können wir in 3-4 Wochen mehr sagen. Im Moment sieht es schlimm aus, vielleicht kommt noch was.
Frostschäden trotz Erderwärmung klingt paradox, lässt sich leicht erklären. Klimawandel lässt zwar Triebe immer früher sprießen, Frostnächte bleiben trotzdem bis in den Mai. Das verursachte bei Winzern und Obstbauern laut Ernteversicherungen allein vergangene Woche bislang eine 500 Millionen Euro Schaden. Winzerin Joost kämpfte gegen den Frost. Sie wärmte einen Weinberg mit brennendem Paraffin in 130 Töpfen, schlug sich dafür 2 Frostnächte um die Ohren, rettete so die jungen Rebstöcke hier. An ihren anderen Hängen am Mittelrhein aber sind Triebe und Knospen weggefroren.
Für den Jahrgang 2024 sehe ich hier kaum Ertrag. Vielleicht bekomme ich hier noch 10-20% vom normalen Ertrag, aber die Reben werden es überleben.
Probleme nicht nur im Weinberg, auch der Weinabsatz leide unter der schwachen Wirtschaftslage. Kundschaft greife öfter zum billigen Wein aus dem Ausland, sagt das Deutsche Weininstitut. Gleichzeitig stiegen Energie- und Produktionskosten.
Allein die Rohflaschen werden nicht billiger. Auch die Verschlüsse, die Etiketten, die Kartonagen, nicht zu schweigen von den Lohnkosten und von den Lohnnebenkosten, die wir haben, das steigt alles. Und das sind Kosten, die wir zum Teil auch an die Kunden weitergeben müssen.
Dabei kommt Cecilia Joost zu Pass, dass sie hochwertige Weine herstellt. Hier schaut die Kundschaft nicht auf den Euro, will Klasse statt Massenware. Und so ist die Weinbörse für solche Prädikatsweine heute in Mainz gut besucht, trotz Krise.
Das ist der Weg, das zu vermarkten, die Qualität, die es hat, sowohl was ökologisch angeht, als auch was die Qualität des Weines angeht. Das ist auch das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen.
Cecilia Joost hofft nun, dass ihre Rebstöcke doch noch neu austreiben. Weniger Trauben an einer Pflanze, das führt zu höherer Qualität. Nach den fatalen Frostschäden wäre das allerdings nur ein schwacher Trost.
Ja, und starken Trost brauchen heute die Fußballfans aus Darmstadt, denn ihre Mannschaft steht 3 Spieltage vor Saisonende als erster Absteiger aus der Bundesliga fest, Julia.
Ja, dass Darmstadt absteigen würde, das hatte sich schon länger angedeutet. Aber jetzt ist es eben rechnerisch fix. Auch wenn es in der Vereinshymne so positiv heißt, die Sonne scheint. Der Rückstand, der ist nicht mehr aufzuholen. Die 20. Niederlage dieser Saison, das 0:1 im Heimspiel gegen Aufsteiger Heidenheim. Zu viel, nach nur einem Jahr geht es für Darmstadt zurück in die zweite Liga. Die Lilien, so der Spitzname, waren letztlich chancenlos. Kein strahlender Tag heute, ein trauriger für den Verein, die Spieler und die treuen Fans.
Ein Abstieg, der sich lange angekündigt hatte in und für Darmstadt in seiner Endgültigkeit, dann aber eben doch schmerzt.
Also für mich sehr, sehr schwer gerade, muss ich sagen. Also tut sehr, sehr weh, auf jeden Fall. Jetzt auch vor unseren Heimfans heute hier abzusteigen. Also es tut schon weh.
Dabei beginnt die Partie gut für den Tabellenletzten Darmstadt in Blau. Keine 5 Minuten gespielt, da hat Nürnberger die erste gute Möglichkeit für die Hessen. Es ist ein Spiel, das von Anfang an von Spannung, Anspannung und von taktischem Feilen lebt, weniger von der Qualität. Heidenheim hat nach rund einer halben Stunde mehr vom Spiel und die beste Chance der ersten Halbzeit. Mainka nach Flanke von Föhrenbach, Darmstadt-Keeper Schuhn mit starkem Reflex. 0:0 zur Pause. Wieder und wieder wird die Blitztabelle gecheckt. Es ändert sich nichts. Darmstadt braucht einen Sieg, um den Abstieg nochmal zu vertagen. Die Führung für die 98er auf dem Fuß hat direkt nach Wiederanpfiff Skarke Müllers linker Oberschenkel verhindert. Führung auf dem Fuß kann Heidenheim auch. Kleindienst und Schuhen hält. Als am Ende die Lilien alles nach vorne werfen für den benötigten Sieg, werden sie gnadenlos ausgekontert. Kühlwetter auf Dovedan. 90. Minute 0:1. Der Abwehrversuch von Maglica, ein Sinnbild für die gesamte Darmstädter Saison. Vor rund einem Jahr gemeinsam mit Heidenheim aufgestiegen, trennen sich die Wege jetzt wohl wieder. Darmstadt geht zurück in die zweite. Heidenheim tanzt dank des Sieges höchstwahrscheinlich auch weiter in der ersten Liga.
Kein Jubel, aber große Erleichterung gab es heute beim 1. FC Köln. Der Tabellenvorletzte, der wendet nämlich die nächste Niederlage gerade noch ab und hofft durch das Last-Minute-Unentschieden gegen Mainz weiter auf den Klassenerhalt. Und ein kleines Fußballwunder. Mainz dagegen verpasst es, sich nach oben abzusetzen. Im Gegenteil, rutscht sogar weiter runter in der Tabelle. Dieses Spiel, das war ein echter Abstiegskrimi mit ganz viel Leidenschaft.
Tief in der Nachspielzeit gehen die 05er emotional an die Decke. Schiedsrichter Benjamin Brandt hat kurz zuvor für diese Rettungstat von Mainz-Torhüter Zentner gegen Köln-Stürmer Adamian auf Elfmeter entschieden.
Für mich ist es kein Foul, weil es ist ein Luftzweikampf. Er, glaube ich, köpft den Ball zuerst, ich köpfe ihn danach, aber entscheidend raus. Ja, und es ist halt ein Luftzweikampf. So, beide gehen in den Körper rein. Er in meinen, ich in seinen, ist für mich kein Elfmeter.
Schiedsrichter Brandt ist sich dann auch nicht mehr so sicher und schaut nochmal drauf. Entscheidet dann aber auf Strafstoß. Den Florian Kainz sicher verwandelt und so Köln kurz vor knapp vor einem Fast-Abstieg rettet.
Sie wirken erleichtert.
Nein, überhaupt nicht. Eher ausgelaugt von den 90 Minuten. Aber es war sicherlich ein Spiel, was für den neutralen Zuschauer sehr unterhaltsam war. Wir hätten gerne die 3 Punkte mitgenommen, das wäre auch allemal möglich gewesen.
Es ist eine wilde Partie, in der Mainz 05 nach einer knappen halben Stunde durch Barrero in Führung geht. Zu diesem Zeitpunkt ist das hochverdient, denn die Rheinhessen dominieren das Spiel und Köln sieht wie ein Absteiger aus.
2-2-2, große Möglichkeiten für 2:0. Und wenn wir das machen, der Spiel ist am Ende.
Doch Mainz kriegt den Deckel nicht drauf, auch weil 05-Top-Torjäger Jonathan Burkhardt heute kein Glück hat. Zweiter Durchgang, kurz nach Wiederanpfiff, Kassi im 16er gegen Alidou zu ungestüm, völlig unnötig. Genauso wie dann Luca Waldschmidt, der den berechtigten Strafstoß nicht versagt. Der Rest ist bekannt, obendrauf sieht Mwene noch rot für dieses Foul an Uth. 90+9 sind da gespielt. Für Mainz ist der Tag gelaufen und Köln lebt noch. Der Abstiegskampf, er ist anstrengend für Geist und Körper.
Ja, das gilt auch für Gladbach und Union Berlin. Auch diese beiden zählen zu den Abstiegskandidaten, haben heute direkt gegeneinander gespielt. Ein Befreiungsschlag gelang keinem, Tore gab es auch nicht. Dafür viele Sorgen auf beiden Seiten und eben auch diese Angst vor dem Abstieg.
In dieser Verfassung müssen Gladbach und Union um den Klassenerhalt bangen. Gerade der Elf vom Niederrhein war anzumerken, was auf dem Spiel stand.
Im Moment strotzen wir nicht vor Selbstvertrauen. Die Leichtigkeit fehlt in unserem Spiel. Wir haben in dieser Saison extrem viele Tore auch geschluckt und darum auch ein bisschen den Fokus auf die Defensive verstärkt, was man ja heute auch in dem Sinn auch positiv erwähnen kann, dass wir kein Tor bekommen haben.
Aber auch keins geschossen. Beide Teams scheuten das Risiko. Gladbach in Weiß mit der ersten guten Möglichkeit, Hack auf Itakura. Der Japaner in Rücklage zwar übers Tor, die Unterstützung auf den Rängen, aber voll da. Wirklich gefährlich wurde es erst in der 25. Minute. Die Gäste aus der Distanz an die Latte. Kevin Volland verarbeitet das Leder zum Flatterball. Nikolas macht sich lang, hat Glück, dass der Ball zurück ins Feld prallt. Klare Torchancen, dann eher Mangelware. Mit der Abstiegsangst stolpern sich beide Teams in die Pause. Im zweiten Durchgang Union mit mehr Zugriff aufs Spiel und einer Doppelchance. Erst Aronson aus 20 Metern und dann ist es Berlins Toussaint aus der Ferne. Borussia jetzt komplett von der Rolle und Kevin Volland vorbei an Gladbachs Torwart. Und das hätte die Führung sein müssen. Mit seinem starken linken Fuß kann er es selbst kaum glauben. Aber auch der eingewechselte Andras Schäfer bringt den Ball nicht unter. Am Ende hatte die Borussia nochmals die Chance, aber dann war Schluss. Aber das Zittern um den Klassenerhalt geht für beide Mannschaften weiter.
Die Tabelle, 3 Spieltage vor Saisonende, hinter Meister Leverkusen aktuell die Bayern, dann Stuttgart, Leipzig und Dortmund, Frankfurt auf Platz 6, Heidenheim ist 10. ab Platz 13, da wird es richtig eng, Gladbach, Union Berlin und Bochum noch knapp über dem Strich in der Abstiegszone, Mainz vor Köln und eben dem ersten Absteiger Darmstadt. Die Saison der Volleyballer, die ist seit heute zu Ende. Bei den Männern, da geht der deutsche Meistertitel zum 8. Mal hintereinander nach Berlin. Und bei den Frauen, da dominieren die Stuttgarterinnen die Liga.
Der 3. Sieg in der Finalserie. Zum 3. Mal in Folge deutscher Meister. Aller guten Stuttgarter Dinge sind 3. Nur zu Beginn des entscheidenden Duells hat der MTV um Starspielerin Rivers Probleme. Schwerin holt sich den ersten Satz. Danach aber wendet Stuttgart die Partie, holt sich knapp den 2. und deutlich den 3. Satz. Rekordmeister Schwerin findet keine Antwort mehr. Stuttgart gewinnt den 4. Durchgang deutlich und nach Pokal und Supercup den 3. Titel in dieser Saison.
Ich kann nicht stolzer sein auf diese Mannschaft heute, weil wir waren echt, das waren die letzten Körner, die wir noch haben nach dieser Saison.
Der MTV Stuttgart feiert eine nahezu perfekte Spielzeit.
Der neue deutsche Volleyballmeister der Männer kommt aus Berlin und das schon zum 8. Mal in Folge. Gegen den Dauerrivalen aus Friedrichshafen setzen sich die BR Volleys in Orange heute Nachmittag klar mit 3:0 durch. Gut 8.500 Zuschauer in Berlin sehen eine einseitige Partie, in der den BR Volleys nahezu alles und Friedrichshafen ganz wenig gelingt. Das Endergebnis 25:16, 25:16 und 25:17. Mit dem insgesamt 14. deutschen Meistertitel sind die Berliner nun alleiniger Rekordchampion in der Volleyball-Bundesliga.
Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben zum Schluss noch Donald mit dem Aufschlag fürs Wetter. Wie starten wir denn in die neue Woche?
Ja, so schöner geht's eigentlich kaum, Ingo. Wir schauen mal auf die Animation, wie sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete bewegen in den nächsten Tagen. Da sieht's bei uns gut aus, denn hier gibt's ein Tiefdrucksystem. Und wenn wir jetzt den Film mal starten, dann sehen wir, dass sich dieses System hier eher über den britischen Inseln und dann auch später in Richtung Spanien festsetzen wird. Das heißt, dort wird's sogar zu kühl. Aber auf der Vorderseite, wir sehen, die rote Farbe strömt da doch wirklich sehr warme Luft zu uns nach Mitteleuropa. Wir sehen aber auch dieses T, das heißt, es ist nicht ganz störungsfrei. Zumindest im Westen und Südwesten kann es dann auch verstärkt dann vor allem am Mittwoch Gewitter geben. Wir schauen erstmal in die kommende Nacht. Gering bewölkt, überwiegend hier, aber von Baden-Württemberg über Thüringen bis rauf nach Vorpommern. In diesem Streifen kann es noch etwas regnen, auch morgen Vormittag am Oberrhein und in Vorpommern letzte Tropfen. Und dann wird dieses Wolkenband so langsam aufgelöst. Im Tagesverlauf im Westen bleiben noch dichtere Wolken übrig, aber wirklich nur vereinzelt gibt es dort dort noch letzte Tropfen. Die Temperatur morgen früh, dort wo es länger aufklart, Richtung Emsland in der Eifel und am Alpenrand bis zu 4 Grad. In Berlin wahrscheinlich kaum unter 14 Grad. Die höchsten Temperaturen gibt es morgen auch in der Osthälfte, dort teilweise 24, 25 Grad. Für die meisten angenehme 18 bis 23 Grad, nur bei Seewind 14 Grad maximal. Und der Trend für die nächsten Tage ist sehr erfreulich. Der Dienstag und auch der 1. Mai, vor allem in der Westhälfte, leicht unbeständig mit einzelnen, teils gewittrigen Schauern im Osten, komplett trocken und bis 29 Grad warm.
Das war echt ein Wetteraufschlag. Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für den heutigen Sonntag. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titelthesen Temperamente.
Ja, und weitere Nachrichten finden Sie natürlich jederzeit unter tagesschau.de.
Morgen begrüße dann Jessi Wellmer an dieser Stelle und wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche.
Tschüss. Ja, schönen Abend noch.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.